Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 88. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Marvin.
Hi.
Und der Jesus.
Hallo.
Erstmal vielen Dank für die Leute, die nach unserem Aufruf letzte Woche ein paar Kommentare hinterlassen haben. Immer wieder schön zu sehen, dass es den ein oder anderen gibt, der sich freut und der sich auch gerne daran beteiligen möchte. Und auch vielen Dank für die Leute, die im letzten Monat fleißig auf die Flatter-Buttons geklickt haben. Auch das hilft uns, das Thema hier so ein bisschen am Leben zu erhalten. Nicht am Leben erhalten konnten wir unsere Siegesserie am Wochenende. Wir hatten es ja letzte Woche schon so ein bisschen prophezeit, dass das Spiel gegen Gladbach nicht ganz so einfach wird. Und Marvin war ja wenigstens noch halb optimistisch mit dem Unentschieden und wir waren ja ganz optimistisch mit dem Sieg, aber die erste Niederlage war dann doch leider da.
Ja. Ja, also erstmal eine schöne Überleitung, die du gefunden hast. Gerade hat mir gut gefallen, ja.
Der Selling des Podcasts.
Ja, ich war total begeistert. Aber zu dem Spiel, was jetzt weniger schön ist, ja, war halt auch ein gebrauchter Tag, muss man sagen. Weißt, es fängt halt schon an. Du hast gemerkt, die stehen sehr eng, die Gladbacher. Die haben waren jetzt nicht total offensiv, die haben sich gut auf die Eintracht eingestellt, haben, da werden wir ja nachher noch zu kommen, die Leute, die gefährlich sind, zum Teil richtig gut bewacht. Ja, da nenne ich zum Beispiel Inui, der überhaupt kein gutes Spiel gemacht hat, der komplett aus dem Spiel heraus war. Und dann aber, und das musst du halt sagen, in der 8. Minute, so ein Ding, das war natürlich grandios gemacht vom Arango, aber kannst mir nicht sagen, dass er das so geplant hat. Ja?
Nee, glaube ich nicht.
Das war schon mal blöd. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem 1:0 fand ich jetzt nicht, dass wir jetzt uns komplett dusselig angestellt haben, ja. Ich meine, natürlich, das war auch ein Fehler vom Ocean, der den Ball so nicht zum Gegner geben darf, aber danach, da war ja noch alles drin. Was uns eher das Genick gebrochen hat, war das 2:0, was auch mehr auf individuellen Fehlern dann halt zurückzuführen war.
Aber du hast schon irgendwie gemerkt, die Mannschaft war nicht so richtig gut drauf. Ich meine, klar, du hast gesehen, sie haben einen Inui da schön beiseite gestellt, um ihn da halt auf der Außenbahn so ein bisschen den Rang abzulaufen, aber du hast sowohl bei Inouye als auch bei Schwegler als auch bei Aigner gemerkt, die waren nicht in Bestform.
Und auch gerade Ocean nicht. Ich meine, Ocean hatte eine Chance zum 1:1. Da kann ich mich genau noch dran erinnern. Da, weißt du, da hat er schon, glaube ich, der Ter Stegen, der keine gute Partie gemacht hat, nimmt den Ball da nicht richtig, ja, geht da raus, nimmt den Ball nicht richtig. Und Ocean steht dann mehr oder weniger vom Tor, beziehungsweise natürlich war es nicht ganz einfach, aber als Top-Torjäger in der ersten Liga kannst du das Ding auch mal machen, wo dann der Meier nicht mehr ran kann. Erstens kommt er nicht ran, zweitens hätte er nicht ran gedurft, weil es wäre dann Abseits gewesen. Ja. Aber da hätte es das 1:1 machen können, da wäre die Sache wieder ein bisschen anders gelaufen. Aber du hast recht, die Einstellung war vielleicht nicht so hundertprozentig. Es war halt auch ein scheiß Gegner, muss ich halt sagen, weil Gladbach stand eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Irgendwas mussten sie machen, gerade nach der Niederlage gegen Galatasaray oder Fenerbahce, 4:2. Da waren sie natürlich unter Zugzwang, auch in der Woche zuvor 5:0 verloren. Da eigentlich bekommen wir Gladbach nicht mehr so anfällig, wie sie jetzt waren. Und das ist halt das Ärgerliche. Aber andererseits, wir waren auch nicht gut genug im Endeffekt, oder? Jesus, wie siehst du das?
Also ich bin bei dir, dass Gladbach hat es im Prinzip ja so gespielt wie vor anderthalb Jahren. Also irgendwie bevor sie jetzt letztes Jahr diese überragende Runde gespielt haben, mit irgendwie offensiv starkem Spiel, genauso wie sie damals in der dann doch nicht Abstiegssaison bei denen gespielt haben, so haben sie gestern auch am Sonntag auch gespielt. Und von der Konstellation, es ist halt wie es ist, was ich ein bisschen blöd fand, war jetzt im Nachhinein so das Gejammere, was von Fee ein bisschen kam, also Gejammere in Anführungszeichen und auch von Bruchhagen von wegen, oh, so ein schwacher Gegner und irgendwie der Gegner hat nur das Spiel kaputt gemacht und so weiter. Sagen wir mal, wer gewinnt, hat halt immer recht, ja, und Wurst egal, also irgendwie Chelsea hat auch scheiße gespielt und hat irgendwie die Champions League im Finale gewonnen, von daher, das fand ich dann irgendwie Käse. Was ich auch irgendwie komisch fand, das ist die letzten Spiele, die dann noch gewonnen wurden, da gab es auch immer so Phasen, meistens vor dem Gegentreffer, wo die Eintracht einfach irgendwie nicht aus dem Quark kam, wo mir die Geschwindigkeit, der Zug gefehlt hat, einfach so die Entschlossenheit. Und das war hier diesmal über das gesamte Spiel, auch in der zweiten Halbzeit. Da stand es zwar 2:0, also auch da hättest du es umbiegen können nochmal oder irgendwie auf ein 2:2 gehen können, ja. Aber auch da fehlte mir so die letzte Entschlossenheit. Ja. Und das ist aber nicht jetzt was aus dem Gladbach-Spiel gewesen, sondern das war in den Spielen davor auch schon teilweise.
Ich wollte gerade sagen, also stellenweise hast du das, was wir jetzt heute gezeigt haben, ja auch gegen Freiburg schon gemerkt. Da hast du ja auch bei dem einen oder anderen gemerkt, dass er nicht so richtig
nicht so richtig im Spiel war, nicht so richtig fit war. Aber meint ihr wirklich,
dass es, also ich meine, das ist ja schon so nach dem Motto, als hätten sie es nicht gewollt. Ich fand schon, dass sie es gewollt haben, aber sie haben einfach nicht den Schlüssel gefunden. Das war für mich, also ich meine ganz ehrlich, wir waren in der zweiten Halbzeit auch gegen Gladbach, waren wir in der zweiten Halbzeit schon dominant. Wir haben viel probiert, aber wir haben den Schlüssel einfach nicht gefunden. Und ich denke eher, dass es ein Fehler ist, dass wir zu wenig Mittel haben, die Mannschaften, die gegen uns gut spielen, zu knacken. Also ich denke nicht, dass es an der Einstellung der Spieler lag.
Das meine ich auch nicht. Also es war sicherlich nicht die Einstellung der Spieler. Es war halt einfach, dass der eine oder andere halt nicht so seinen Tag hatte, wie er ihn vielleicht in den Spielen davor hatte.
Klar.
Hinzu kam halt, dass wir mit Gladbach einen Gegner hatten, der halt extrem hinten drin stand, der halt wirklich auch hinten geblockt hat, der auch in der Lage war, die Spieler, die für unseren Spielaufbau im Moment wichtig sind, kalt zu stellen. Und die halt einfach in ordentlichem Zugzwang waren. Ich meine, die waren gefrustet nach dem Ding gegen Fenerbahce, die waren gefrustet, weil sie in 5 Spielen in der Saison noch nichts auf die Kette gekriegt haben. Und wir haben uns halt mal wieder als wunderschönen Aufbaugegner dann darstellen lassen.
Wie es halt so ist, aber ich meine, es kam halt auch wirklich noch dazu, dass die Gladbacher Stranzl hat, glaube ich, sein bestes Saisonspiel gemacht. Auch Nordfried hat überragend gespielt. Ja, dann haben die natürlich ein Leistungsniveau, was wir nicht erreichen können. Allein, wie gesagt, Inouye musste auch mal sein, die ersten Spiele richtig gut gespielt, war schon schwächer, also eindeutig schwächer gegen Freiburg, wurde komplett ausgeschaltet gegen Gladbach und das ist halt das Problem, was wir haben, deswegen das geht eigentlich noch um das Thema, was wir später geplant haben, aber da können wir jetzt auch schon zu sprechen kommen. Das Problem ist, dass wir nicht variabel genug sind und auch ein Problem in Sachen Stürmer haben, weil wir haben auch probiert, die Flanken hoch reinzuschlagen in der ganzen gesamten zweiten Halbzeit, haben wir viel mehr Flanken reingeschlagen, da kam gar nichts mehr von Gladbach. Die haben sich hinten reingestellt, weil für die ging es halt auch darum, wir müssen irgendwie die 3 Punkte holen, das ist ganz, ganz wichtig, sonst wären wir hier im eigenen Haus wieder ausgepfiffen und alles, wir müssen erstmal Punkte holen, das scheißegal, wie die spielerische Qualität ist. Und dadurch, weil die halt nicht aufgemacht haben, hatten wir keine Chance, unser Spiel, was wir in den ersten Saisonspielen haben, aufzuziehen und dann steht es halt blöd da, weil wir keinen Stürmer haben, der momentan richtig gut drauf ist. Und Ocean ist nicht richtig gut drauf und wir auch hinter Ocean gar keinen Ersatz haben. Und Hoffer ist für die Spielsituation, du bringst die Bälle hoch rein, überhaupt nicht geeignet. Da waren ein paar brauchbare Bälle dabei von Oczipka und da war auch mal die eine oder andere Aktion, die richtig gute Aktion von dem für mich einzig konstanten Spieler Rode dabei, die das Spiel in eine Wendung hätten bringen können, aber ganz vorne hat es dann gefehlt. Und Meier hat auch keinen guten Tag gehabt zum Beispiel, ne?
Also ich habe ja letzte Woche einen Blog-Eintrag dazu geschrieben, droht ein Einbruch und kam mir ja irgendwie zu dem Fazit, dass ich das ja nicht glaube. Aber ungeachtet dessen gibt es einfach ein paar Punkte, die einfach unsere Schwachpunkte sind. Und neben dem, was du gerade gesagt hast, Marvin, dass wir einfach dort zu berechenbar sind, sehe ich auch wirklich den Aspekt einmal, dass wir, was die Abwehr angeht, zu schwach sind. Das hast du meiner Meinung nach insbesondere beim 0-2 gesehen. Noch nicht mal, weil da im Prinzip Zambrano scheiße steht und einfach irgendwie dann den Gegner nicht mehr abfangen kann, sondern einfach auch, weil die gesamte Defensivreihe, weil da hätte viel früher einer auf den, war das Nordwald, der den Pass geschlagen hat?
Ja, genau. Ja,
genau. Auf den viel früher draufgehen müssen. Also da sage ich einfach, die ganze Abwehrleistung ist zu schwach. Und was ich auch glaube, dass wir tatsächlich auf der Bank einfach entweder nicht das Vertrauen haben, dass das Fee da seinen Leuten nicht vertraut oder einfach dort tatsächlich nicht so die Qualität haben, weil im Kern besteht die Mannschaft wirklich nur aus gerade mal 13 Spielern, 14 noch nicht mal, weil die Wechsel sind eigentlich immer die gleichen. Entweder es ist Hoffer oder es ist Matmur. Und dann war es das auch schon. Also sprich, mehr Variabilität jetzt im über das Wechselkontingent bringen wir auch nicht. Und ich finde auch generell, dass wir in der ganzen Saison ein bisschen zu spät wechseln und ein frischer Impuls. Matmur kam, glaube ich, relativ zeitig in dem Spiel, aber auch, sagen wir mal,
57. Minute.
57. Genau, nochmal einen früheren zweiten Wechsel, so in der 60. 65. hätte ich auch nicht verkehrt gefunden.
Die 80. hat auch nichts mehr gebracht.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe nicht verstanden, warum er da dann hinten dran nochmal den Hoffer dann bringt. Also den hätte er eigentlich auch viel früher bringen müssen.
Wenn du auf 2 Stürmer umstellst, musst du es früher machen. Ja. Weil Ocean blieb ja zum Beispiel drin, aber da musst du, wie Jesus schon richtig gesagt hat, musst du früher umstellen. Und das ist halt genau das Problem. Wir haben auf der Bank nicht die Qualität offensiv, um das Spiel dann nochmal so rumzureißen. Gerade für eine Mannschaft, die eigentlich eine ganz gute Defensive hat, wie es ja eigentlich bei Gladbach ist, die haben es dann jetzt eigentlich auch mal gezeigt, dann stehen wir blöd da, gerade nach so 2 Gegentoren. Manchmal gegen gleichwertige Gegner, kannst es noch rumreißen, das hast du gesehen, wenn die Stimmung auch gut ist gegen Freiburg, aber wenn du halt auswärts spielst, Gladbach auch die dringend den Dreier braucht, deswegen auch die Konzentration sehr hoch hält, dann sieht's halt wirklich schlecht aus. Und wie du auch richtig gesagt hast, die zweite Reihe ist schlecht. Ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, Zambrano, ein Spieler, der noch keine Konstanz bei uns bewiesen hat, ja, und ganz ehrlich, wie er sich bei dem zweiten Gegentor da ablaufen lässt oder halbherzig da rangeht, meine Güte, also das erste Gegentor kann nie mehr passieren. Das sind Dinger, die kannst du kassieren, weil so ein Spieler von der Qualität Arango, wenn er dauerhaft übrigens diese Qualität hätte, die er manchmal zeigt, würde auch nicht in der Bundesliga spielen, beziehungsweise nicht bei Gladbach, sonst würde er bei Manchester spielen, weil er hat diesen genialen Moment, ja, den hatte. Und den hast du da gesehen und da sieht's halt blöd aus. Aber das zweite Tor hätte ehrlich gesagt nie passieren dürfen.
Ja. Also ich glaube, bei dem 1-0, da kannst du keinem, außer Ocean, der halt wirklich blöd da im Mittelfeld den Ball fällt, kannst du gar keinem irgendwie die Schuld geben. Das sah von Anfang an so aus, als wenn der Ball mindestens mal 2 Meter übers Tor geht, dass der sich am Ende dann so krass absenkt. Das konnte, glaube ich, keiner absehen. Aber das 2-0 war halt einfach ein hausgemachter Fehler in der Abwehr. Zambrano geht wirklich aus meiner Sicht völlig lustlos dahin.
Ja, lustlos ist der richtige Ausdruck.
Der zweite Spieler fehlt irgendwie. Trapp kann halt nichts machen, der kann nicht rausgehen, der muss da hinten stehen. Also das war halt wirklich einfach so dieses Abwehrproblem, was sich ja schon so ein bisschen angedeutet hat, was sich da jetzt wieder mal gezeigt hat.
Wie Jesus ja vorhin gesagt hat, in der Defensive sind wir nicht so gut. Wir kassieren auch sowieso immer ein Tor bei fast jedem Spiel. Ja, kassieren wir halt ein Tor. Normalerweise haben wir dann 2 geschossen oder zumindest 1. So ist es halt jetzt nicht. Ja, und uns haben die Mittel gefehlt, effektiv daran zu gehen. Ja, weil auch viele ihr Leistungsniveau nicht erreicht haben und wir nicht in der Lage sind, das Spiel dementsprechend umzugestalten. Aber so genau so, wie das Spiel jetzt war, wird es total oft so gehen. Auch das nächste Spiel gegen Hannover, was in 2 Wochen ist, da haben wir ja zum Glück noch ein bisschen Zeit. Da geht's auch, da weiß ich nicht. Gut, Hannover hat eigentlich einen ganz guten Lauf momentan. Das kann gut sein, dass die ihr Spiel auch offen gestalten. Dass die sagen, genauso wie es jetzt gegen Dortmund war, haben sie ja auch ein super Spiel gemacht. Ne? Chapeau, wie gesagt, Hannover lobe ich immer über den Klee. Absolut zu Recht, wie man jetzt auch wieder sieht. Ja. Wenn die sagen, okay, wir machen ein offenes Spiel mit der Eintracht, dann kann das jetzt wieder lustig werden. Dann kassieren wir vielleicht 2 und machen auch wieder 2. Aber Mannschaften, die weiter unten stehen, wie wir momentan, gut, okay, das sind die meisten, logischerweise, weil wir auf dem 2. Tabellenplatz sind. Aber da werden wir es auch schwer haben.
Die spannende Frage ist ja für mich jetzt wirklich, und das war ja auch das, was Jesus schon angedeutet hat, sind wir in der Lage, unser Spielsystem so variabel jetzt zu gestalten, dass wir eben nicht mehr so berechenbar sind? Das ist der Punkt, den wir jetzt beweisen müssen, meiner Meinung nach.
Richtig, ja. Und der einzige Vorteil ist, dass momentan, dass wir wirklich fast 2 Wochen Zeit dazu haben. Aber die 2 Wochen müssen jetzt optimal genutzt werden, um auch vielleicht mal ein System zu spielen, wo du mit 2 Stürmern spielst. Ja, dass Meier nach vorne, nach hinten, keine Ahnung, dass er ein bisschen variabler gestaltet wird. Vielleicht halt auch, aber ich weiß nicht, 2 Stürmer bringt es auch nicht, weil Hoffer ist auch, ganz ehrlich, Bundesliga-Tauglichkeit, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber es ist halt so, dass wir im Sturm halt ein Problem haben. Ocean hat bisher ein Saisontor gemacht. Die meisten Tore kamen durch Mittelfeldspieler. Ja, ja. Fast alle.
Ja.
Jesus, was meinst du?
Also, ja, ich bin bei dir, dass wir auf jeden Fall das jetzt irgendwie die 2 Wochen nutzen müssten. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir auch als Aufsteiger so sehr das Thema forsche Spielweise und offensive Spielweise so cool, das irgendwie alle finden und auch wir dafür auch gelobt werden und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir auf Dauer immer so viele Tore fressen können, wie wir es jetzt bis jetzt immer gemacht haben, weil ich nicht glaube, dass wir es durchhalten, immer so einen Kraftakt zu machen, um dann die Spiele nochmal umzubiegen. Ich glaube, ganz banal, obwohl die Mannschaft meines Erachtens nach einen topfitten Eindruck macht, dass wir über die Saison gesehen es immer schaffen, irgendwie nochmal die letzten 45 Minuten Vollgas zu geben, glaube ich einfach nicht. Von daher würde ich mir dort einfach mal mehr Abwehrarbeit und einfach wirklich da die Optimierung, ganz banal, dass erstmal die Null steht. Und das wäre, so würde ich auch versuchen, das Spiel gegen Hannover reinzugehen, erstmal die Null stehen lassen. Und wenn es am Ende ein hässliches 0-0 ist, dann ist es irgendwie nicht cool für die Fans. Aber dann ist es, glaube ich, im Moment einfach irgendwie sinnvoller, als dass du gegen Hannover jetzt wieder volle Attacke machst. Weil Hannover, wie du schon sagst, Marvin, die sind abgezockt, die spielen den Stiefel seit 2, 2,5 Jahren sehr gut runter. Die sind auch in der Lage, dir dann wieder irgendwie 3 Kontertore reinzuschenken und dann siehst du wieder blöd aus.
Ja, guck dir Stürmer von denen an. Ich meine, wir kommen ja noch zum nächsten Spiel, aber weißt du, hast du Jakonan nicht, kommt der Diouf rein, der ein Tor macht. Hast du Diouf nicht, kommt der Abdelau rein, der ein Tor machen kann. Weißt du, ja, du hast so viele Offensivkräfte, die uns alle fehlen. Jetzt hört sich blöd an, aber wenn wir einen von denen hätten, ja, ich meine, die haben 3, 4 Leute, die haben noch Sobic, ist auch ein guter Stürmer, ja. Die haben so viele gute Offensivspiele, Stürmer nur. Da, wie du gesagt hast, kann es ganz gefährlich sein und da ich stimme dir dazu, vielleicht ist es da besser, wirklich mal die Null zu halten, aber dafür müssen die Innenverteidiger verdammt noch einmal jetzt endlich mal konstant sein. Für mich hat Demidov, der mir eigentlich kaum aufgefallen ist, ist aber auch nicht so schlecht, wenn er dir kaum auffällt, fällt dir dann nicht so negativ auf.
Ja.
Hat eine relativ solide Partie gemacht. Zambrano für mich wieder nicht. Scheiße, jetzt ist er wieder weg. Dann kannst du jetzt auch nicht 2 Wochen mit einer Abwehrformation spielen. Gut, hoffen wir, dass wenigstens Anderson jetzt bald wieder fit ist. Dann können Demidov und Anderson sich vielleicht irgendwie einspielen. Ich glaube auch, dass der Kempf, der 16-jährige Kempf, oder vielleicht ist er mittlerweile 17, relativ nah an der Mannschaft dran ist, ja, der Marc Oliver. Kann sein, dass der im Laufe dieser Saison noch eine positive Entwicklung nimmt, war jetzt auch auf der Reservebank für einen 16-Jährigen auch nicht selbstverständlich. Vielleicht haben wir da einen Joker in der Hinterhand, weil ganz ehrlich, das muss, wie du schon gesagt hast, als Aufsteiger müssen wir erstmal defensiv gut stehen. Weil, ganz ehrlich, die Zeit die Weihnachtsgeschenke-Zeit, die ist jetzt vorbei. Also ich meine, für alle Kinder in Deutschland fängt es erst noch an später, aber für uns ist sie jetzt vorbei. Wir haben natürlich 16 Punkte geholt, das ist richtig geil, aber jetzt haben wir 16 Punkte, aber jetzt wollen wir eigentlich auch noch frühzeitig noch mehr Punkte. Also ganz ehrlich, wir haben jetzt 16 und jetzt haben wir noch 10 Spiele. 10 Spiele würde ich schon noch ganz gern 14 Punkte haben. Das ist zwar jetzt optimistisch, aber 14 Punkte, dann hast du 30 Punkte in der Hinrunde gesammelt, da kann ja nicht mehr so viel passieren. Aber das ist auch noch realistisch bei 10 Spielen, weißt du?
A, realistisch, ja. Und B, hieß es ja immer wieder, je früher du den Klassenerhalt sicher hast, umso besser ist es für die ganze Planung. Also von daher, genau. Auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt.
Ja, und ja, für die Planung natürlich, aber so, je freier spielen die Jungs ja dann auch wieder auf. Und wenn du 40 Punkte hast, sagen wir mal, du hast am 30. Spieltag deine 40 Punkte schon, dann kannst du die letzten 4 Spiele auch nochmal schön in der Lotterie spielen, weißt du? Dann kannst du nochmal dein Spielsystem, ja, was du am Anfang der Saison so geprägt hast, weil wie es halt auch in einem Film ist, am Anfang ist es wichtig und ganz wichtig ist es auch, wie du am Ende dastehst. Und wenn du am Ende nochmal ein schönes Finale hast, dann sieht die Saison dann sowieso viel positiver auch aus, was wir die letzten Jahre auch immer verpasst haben, weil wir die letzten Jahre im Abschluss immer nicht so gut waren, auch in der zweiten Liga, wo wir die Spiele unnötig verloren haben. Also da besteht noch viel Handlungsbedarf. Positiv finde ich aber, das wollte ich noch gerade einflechten, dass der Bruno Hübner auch schon Stellen gesehen hat in der Innenverteidigung und auch im Sturm genötigt worden ist oder beziehungsweise selbst die Notwendigkeit gesehen hat, neue Spiele zu verpflichten, wenn ihr das gelesen habt.
Ja, nee, habe ich nicht.
Ja, also Hübner hat stand heute in dieser bei HL Online, ist heute schon auf der Suche, also momentan schon auf der Suche nach einem zusätzlichen Innenverteidiger und einem zusätzlichen Stürmer, weil er da schon die Probleme erkannt hat. Und das finde ich gut, dass so frühzeitig schon die Probleme angesprochen und auch dahingehend Transferaktivitäten gestartet werden. Muss ich sagen, finde ich gut.
Absolut. Er hatte gesagt, auf 2 bis 3 Stellen mindestens mal Abwehr und Sturm würde er noch nach Verpflichtungen suchen und das frühzeitig angehen. Und ich glaube, zu dem Rode-Thema, wo es um das Thema Vertragsverlängerung geht, mal seine Aussage, sind wir auf einem guten Weg oder irgendwie sowas in der Richtung.
Aber das heißt dann auch, die Zugänge werden dann für die Winterpause.
Ja, genau.
Ja. Genau, also er will jetzt schon aufgrund dessen, dass wir eine finanziell doch schlechtere Lage haben als der Rest, will er dafür sorgen, dass jetzt frühzeitig das Thema schon geklärt ist, um dann nicht eben da mit zu viel Finanzen um sich werfen zu müssen, die wir nicht haben.
Ja, wie das halt beim HSV war, stand schlecht, da haben wir für 21 Millionen 3 neue Spieler gekauft. So können wir das am 1. oder 31. Januar oder so, wann die Transferperiode halt im Winter endet, können wir das halt nicht machen. Deswegen viel besser frühzeitig die Verträge klar machen. Finde ich eine feine Angelegenheit. Ist ein gutes Konzept von Hübner. Hat er ja in der letzten Zeit auch schon gut gemacht, wenn ich daran denke, dass er frühzeitig in der Zweitligasaison schon einen Eigner verpflichtet hat, der in den ersten Spielen wirklich gut getan hat. Ne?
Ja.
Aber es ist halt, die Abwehr macht mir immer Kopfschmerzen.
Ja, mir erst recht.
Ja, muss man mal sehen. Aber gut, das ist halt Gladbach, gut, kannst du verlieren, so wie es halt jetzt die letzten Wochen gespielt haben, hättest du nicht verlieren sollen. Blöd. Aber wir müssen halt sehen, dass wir jetzt, wie du auch gesagt hast, Jesus, vielleicht auch eher mal die Punkte hamstern, ne? Und vielleicht auch mal da einen Punkt, Hauptsache nicht verlieren gegen Hannover, wo halt wichtige Punkte, drei Punkte wichtig sind halt gegen die direkten Konkurrenten. Augsburg, da spielen wir auswärts, aber da sind drei Punkte möglich. Zu Hause haben wir noch, keine Ahnung, Fürth haben wir zu Hause. Fürth und Augsburg sind für mich eigentlich jeweils drei ganz sichere Punkte. Die musst du einfahren. Ja? Und da gibt es noch ein paar andere Hallo-Dreh-Mannschaften. Ich guck mal gerade. Naja, Mainz, ich weiß nicht, spielen wir auswärts oder zu Hause in Mainz? Was wisst
ihr? Weiß ich jetzt aus. Ich meine jetzt erstmal zu Hause.
Wenn wir zu Hause spielen, müssen wir auch da zu Hause ganz klar gegen Mainz. Da brennt aber auch das Stadion. Müssen wir zu Hause drei Punkte holen.
Ja, dann haben wir zu
schon
Hause.
Ja, siehst du mal, dann haben wir da schon mal theoretisch 9 Punkte. Naja, und die, also da, du kannst noch 14 Punkte kannst du noch holen in der Hinrunde.
Ja, also unser Vorteil ist halt wirklich, dass uns die Niederlage gegen Gladbach jetzt nicht an der Stelle wehtut, weil wir vorher halt ordentlich unsere Arbeit gemacht haben. Aber wir müssen jetzt halt einfach gucken, dass wir uns in die Lage versetzen, unser Spielsystem so variabel zu gestalten, dass wir da nicht uns permanent kalt stellen lassen und das, was Bruno Hübner ja macht, frühzeitig dafür sorgen, dass wir Verstärkungen für die Winterpause bekommen, vor allen Dingen halt in den Bereichen Abwehr und Sturm, weil da zeigt sich ja jetzt immer mehr, dass wir mit der Mannschaft, die wir da aktuell haben, da nicht wirklich vorankommen.
Ja. Es zeigt sich halt die mangelhafte Variabilität bei uns und das muss ich halt schleunigst mal wirklich auch ändern. Weil natürlich, wir beschweren uns hier auf relativ hohem Niveau, aber wir wissen alle, dass der zweite Tabellenplatz wirklich nur eine Momentaufnahme ist. Das wissen die anderen auch. Ja. Und wir spielen gegen den Abstieg, nichts anderes. Aber je früher wir ihn beseitigt haben, desto besser halt, ne?
Genau. Ja. Wir hatten gerade eben ja schon angesprochen, das Thema der Vertragsverlängerung mit Rode. Da gab es ja auch die Woche die ein oder anderen Gerüchte, dass Dortmund und wer war der andere? Leverkusen?
Ja, ach, Leverkusen wird immer mal genannt, ne? Also Dortmund war es auf jeden Fall. Ich glaube, ja, Dortmund, Schalke habe ich bestimmt vielleicht auch mal. Keine Ahnung, aber ganz ehrlich.
Bayern?
Ja, Bayern, ja, okay. Aber seien wir ehrlich, den ersten, den du genannt hast, das ist die Hausnummer. Das hört sich jetzt blöd an. Aber ich leg dir Hand dafür ins Feuer, dass Sebastian Rode zu nichts anderem wechselt in Deutschland als zu Borussia Dortmund. Hat für mich ganz klar den Grund. Der Vertrag von Sebastian Kehl, übrigens auch in Hesse, ja, ja. Der läuft, glaube ich, in 1-2 Jahren aus. Jetzt in einem, aber vielleicht wird er nochmal verlängert. Und dann ist die Zeit vielleicht gekommen für Sebastian Rode, ist nämlich genau die Planstelle. Also ich denke, dass wenn, dann wird dahingehend spekuliert, dass Sebastian Rode die Planstelle von Sebastian Kehl übernimmt. Also ist immer am gleichen Vornamen. Brauchte Klopp sich noch nicht mal umzustellen. Er kann immer noch Sebastian rufen. Ja? Ja, also ich glaube, ich bin mir fast sicher, ich habe das irgendwie im Gefühl, also wenn Sebastian Rode uns jetzt schon frühzeitig verlässt, dann nur nach Dortmund.
Auch da habe ich ja vor ein paar Wochen oder vorletzte, eine Aussage im Blog bei uns dazu gemacht. Also ich weiß halt nicht, ob es für Sebastian Rode so richtig wäre, irgendwie diesem Hype, sagen wir mal, sich da irgendwie drauf einzulassen und zu frühzeitig diesen angeblichen Traum mit der Champions League Melodie auf den Platz zu gehen und so weiter nachzugehen, weil er soll sich mal ein Beispiel nehmen an seinen prominenten Vorgängern, die irgendwie nach Höherem strebten, die wärmen jetzt irgendwie die Bank in Wolfsburg oder die Tribüne in Wolfsburg und die Bank in Hoffenheim und so weiter. Und also ja. Vor dem Hintergrund auch, dass er so oft verletzt war, würde ich sagen, an seiner Stelle auf jeden Fall den Vertrag bei der Eintracht verlängern zu wahrscheinlich sehr, sehr guten Konditionen. Ja. Und bevor er irgendwie 24 ist oder so, würde ich irgendwie gar keinen Wechsel anpeilen an seiner Stelle. Ja? Ohne jetzt die Eintracht-Brille aufzuhaben. Ja? Weil ich glaube, dass er auch einfach mal eine Saison in der ersten Liga auf gutem Niveau durchspielen sollte, bevor er da irgendwie sich irgendwelche Flausen in den Kopf setzt.
Ja, ich meine, da ist ja auch viel, was jetzt von Beraterseite hinein interpretiert wird, auch ins Spiel gebracht wird. Das sind auch, also wenn ich auch höre, Bayern und Dortmund, damit arbeiten halt auch die Berater, um den Preis bei der Eintracht natürlich auch hochzutreiben. Ne? Dann geht es halt darum hier, ja, wir haben aber auch hier Interesse, wir haben schon gesprochen und so weiter und so fort. Dann, ich meine, es ist alles legitim, weil ganz ehrlich, Rode ist ein super Spieler und ich muss auch sagen, du hast ja eben die Vergleiche gezogen, das weiß ja jeder, im Vergleich zu einem Ochs, im Vergleich zu einem Russ, ist er der wesentlich talentiertere Spieler.
Ja? Wobei er ja den gleichen Berater hat wie Marco Russ, also von daher.
Ja, okay. Das, ja, okay, mhm. Das finde ich dann auch wieder verwerflich. Aber ich würde, weißt du, so diesen direkten Vergleich kannst du sogar eher noch mit Jung und Ochs machen. Weißt du, so bei Rode fällt es für mich so allein vom Technischen her und auch vom Kampfgeist fällt es für mich noch ein bisschen mehr raus. Also ich muss sagen, Rode ist der deutsche Spieler, also wenn es um deutsche Spieler geht, derjenige, der für mich in den letzten Jahren für die meisten und die besten Anlagen bei der Eintracht hatte. Ja? Und insofern, ich kann es verstehen, wenn man darüber nachdenkt, bei der Champions League zu spielen, aber das ist auch ein guter Punkt, den du angesprochen hast, manchmal muss man vielleicht auch mit dem zufrieden sein, was man hat. Und wer hat schon viele Verletzungen gehabt, der wäre ein Eintracht-Engagement nicht das Schlechteste, wenn wir uns natürlich auch dementsprechend in der Liga ganz gut positionieren können. Ganz ehrlich, wenn wir diese Saison 14. werden, ne? Und auch nächste Saison dann nicht dementsprechend so glänzen können, dann kann ich schon verstehen, wenn er dann sagt, hier Leute, ich habe jetzt ein konkretes Angebot vom BVB und wir würden hier dann auch nochmal gut Geld bekommen. Ja, das ist halt auch so ein Argument. Wenn, dann lassen wir in die nächste Saison, also zur nächsten Saison gehen, da bekommen wir nochmal richtig Schotter, weil ein Jahr später ist er dann ablösefrei. Also das sind halt alles so Erwägungen, die du ziehen musst. Wenn wir, aber das hängt auch von uns ab. Das hängt auch von der spielerischen Ausgangslage und auch von der Ausgangslage, die wir und die Spieler selbst schaffen können. Weil wenn wir Siebter sind oder Sechster, und stell mal vor, wir erreichen durch viel Dussel den UEFA Cup, was ich nicht glaube, aber dann gibt es überhaupt keine Grundlage. Warum soll er dann sagen, er geht jetzt weg? Dann ist es, dann spielt er international mit 22 Jahren bei der Eintracht und dann hat er einen richtig guten Vertrag, da bekommt er nochmal Zuschlag für internationale Spiele hier und da und zack, zack, zack. Dann will er, dann gibt's auch nichts mehr, dann hält er, dann ist er auch ruhig, dann ist auch der Berater ruhig. Aber es kommt halt auch darauf an, wie wir in der Tabelle dann halt auch stehen.
Ja, ja. Also das ist klar, also das ist sehr stark von dem abhängig, wie du schon sagtest, wie wir am Ende dann dastehen. Ich halte auch Dortmund für den wahrscheinlichsten Verein an der Stelle und ich meine, dass er nach sich sowas umguckt und wenn er da Angebote bekommt, gerade von Vereinen, die da auch international spielen, wo er Entwicklungsmöglichkeiten hat, warum sollte er dann das auch nicht wahrnehmen wollen? Ja, also.
Ja, du musst halt auch überlegen. Ich weiß gar nicht, zum Beispiel denke ich, ja, okay, Premier League oder so, aber ich glaube, für ihn und seinen Körper wird es gar nicht zu gut tun, wenn er Premier League spielen würde. Ja, also ich meine, wie gesagt, er hatte Kreuzbandrisse, was Jesus auch angesprochen hat. Er ist zwar jetzt momentan nicht mehr wirklich verletzungsanfällig, er hält sich gut, aber du weißt halt nie, wie das ist und Premier League, da kriegst du halt auch nochmal leichter einen auf den Schlappen. Also insofern wäre Deutschland und Bundesliga vielleicht und Dortmund halt auch die bessere Variante und ganz ehrlich, nach Bayern. Also zum FC Bayern München, da kann ich gar keinem dazu raten, hinzuwechseln. Ja, da ist das wird Sebastian Rode auch nicht gut tun. Wenn ich sehe, wie viele gute Spieler da schon nichts, wo schon nichts draus geworden ist, da ist mir mein guter Sebastian auch viel zu lieb für. Nach Dortmund würde ich ihn gerade noch gehen lassen, aber bei Bayern hätte ich schon meine Probleme.
Ich glaube auch, dass Dortmund vom Spielsystem her besser zu einem Sebastian Rode passen würde als die Bayern.
Ja, glaube ich auch. Aber gut, ganz ehrlich, das Einzige, was ich nicht bewerten kann, und da vielleicht habt ihr da eine andere Eingebung, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Grundsätzlich fand ich es positiv, aber dass Joachim Löw schon Rode und auch sogar noch Jung, aber halt insbesondere Rode schon rausgestrichen hat und dass er unter Beobachtung ist und so weiter und so fort. Was haltet ihr davon? Ich weiß nicht, in welche Richtung seht ihr das?
Also ich finde dieses typische Yogi-Geschwätz der letzten Wochen und Monate geht mir extremst auf den Sack. Und auch so dieses sich auf irgendwelche gehypten Spieler draufsetzen mit seinem Kommentar, die sind für uns irgendwie im höchsten Maße interessant und den ganzen Käse da, das geht mir voll auf den Zeiger. Weil das sind alles nur Worthülsen. Also ich bezweifle, dass er irgendwie das wirklich auf dem Zettel hat. Und ganz ehrlich, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo Rode in der Nationalmannschaft seinen Platz hätte. Also weil da hat eigentlich, ja, bislang in der Planung von Löw sind doch da genügend Leute, die Position etabliert erfüllen. Also das wäre Khedira, Schweinsteiger, Gündogan, keine Ahnung, dann irgendeiner der Bender-Zwillinge. Also ich wüsste gar nicht, wo du den Rode einsetzen könntest.
Das ist sehr richtig, ja. Rode hat halt das Pech, sage ich mal, dass seine Position halt unglaublich gut besetzt ist. Ne? Dass die ist ja eigentlich mittlerweile auch schon eine Art Schlüsselposition, das defensive Mittelfeld, die Sechserposition. Und da haben wir eigentlich in Deutschland halt richtig gute Spieler, gerade auch Khedira, der ja mittlerweile sogar noch mehr herausragt als ein Schweinsteiger. Auch selbst Groß kann ja die Position spielen. Das Einzige wäre halt, gut, okay, momentan sind jetzt mehrere ausgefallen. Da wäre es mal eine Idee gewesen, reinzurutschen. Hätte er vielleicht mal auf der Bank gesessen, hätte beim Stand von 3-0 oder 2-0 hätte er mal eingewechselt werden können. Aber du hast recht, dauerhaft ist da noch gar kein Platz für ihn. Ne? Hm. Ich würde sogar eher sagen, trotz limitierterer Fähigkeiten ist eher Platz für Jung in der Nationalmannschaft, weil sich keiner der Außenverteidiger in den letzten Spielen überhaupt einen guten Namen gemacht hat. Ja, also jeder der Außenverteidiger, die bei der Nationalmannschaft gespielt haben, waren konsequent beschissen. Ja, und da wäre eher ein Jung sogar der Spieler, der großartige Möglichkeiten hat.
Aber das also da greife ich den Ball gerne mal auf und werf sozusagen einen Draft, den ich gerade irgendwie für den Block noch in den Tasten hatte, in die Runde, dass ich nämlich glaube, der Spieler, der am ehesten das Potenzial hat, das in die Nationalmannschaft zu schaffen, ist aus meiner Sicht Ochikpa. Einfach, weil die Position am vakantesten ist. Weil auf rechts hast du Philipp Lahm. Das ist irgendwie ein Spusi vom Löw, Bierhoff und so weiter. Also von daher, wenn der sich nicht irgendwie ernsthaft verletzt, dann ist der gesetzt. Punkt. Dann kommst du da nicht vorbei. Sollte der irgendwie unpässlich sein, dann haben die auch zig andere dort vorgesehen. Also ob es jetzt irgendwie Boateng oder was weiß ich wäre. Während auf links sich dauerhaft ja keiner irgendwie wirklich durchsetzen kann. Also weder ein, keine Ahnung, Marcel Jansen noch ein Schmelzer schafft es auch wirklich, sich in der Nationalmannschaft dort durchzusetzen. Und wenn Ochikpa es schafft, sich einfach da nochmal ein bisschen besser zu werden und sich dort zu verbessern über ein Jahr, dann sehe ich tatsächlich ihn mit den sich dort zu etablieren, weil von der Spielanlage und so wie er jetzt bei der Eintracht spielt, kommt es ja dem, was irgendwie in der Nationalmannschaft gespielt wird, schon relativ nah. Also sprich, er gibt Gas nach vorne, er schlägt gute Flanken, wenn er Flanken schlägt, ja. Kann aber auch mitspielen, kann irgendwie technisch stark mit dem Ball umgehen. Also das sehe ich eher als Linksverteidiger ihn mit Chancen.
Ja, stimmt. Hast du vollkommen recht. Ja, weil ja, genau, selbst ein Schmelz hat ja eigentlich.
Weil bei Jung, vielleicht da nochmal meine Meinung zu Jung. Bei Jung sehe ich wirklich, dass er seit dem Abstieg irgendwie stagniert. Also er hat in der zweiten Liga eine ordentliche Runde gespielt, aber jetzt für einen angehenden Nationalspieler müsste es schon aus meiner Sicht eine Runde gewesen sein, wo du so sagst, mein Gott, der hat die zweite Liga überragt. Und jetzt, die Spiele bis jetzt, das ist alles ordentlich. Das ist nicht schlecht. Das ist aber auch nie irgendwie besonders gut. Und deswegen finde ich Jung halt, weiß ich nicht, der muss halt aufpassen, dass er irgendwie die Kurve nochmal kriegt und halt dann eben nicht, dass der ordentliche Spieler bleibt, sondern einfach, wenn er tatsächlich wenn ihm mehr vorschwebt, dann einfach nochmal einen Gang hochschaltet und nochmal ein bisschen galliger, ein bisschen präziser nach vorne ist, irgendwie Flanken auch mal bringt und die nicht dauernd abgeblockt werden und so weiter.
Aber was fehlt uns an Jung? Auch ehrlich gesagt, der Torabschluss. Es ist halt also...
Ja, richtig.
Ochipka ist insgesamt, wirkt gefährlicher, auch weil er auch schon mehr Assists hat als Jung in der Saison. Er hat ja schon, glaube ich, weiß nicht, aber er hat schon wirklich mehrere Assists jetzt auch gehabt, die direkt auch zu Toren geführt haben. Bei Jung hat auch die ein oder andere, aber halt noch nicht so viel. Also guck mal, du musst mal überlegen, Ochipka spielt jetzt erst, keine Ahnung, 7 Spiele und hat schon 5 Assists. Ja? Das ist richtig stark, das ist ein Hammerwert. Ne, und dann hast du halt Jung, der kommt, glaube ich, auf nicht so viel. Der kommt auf, weiß ich nicht jetzt genau, keine Ahnung. Aber er kommt auf weit nicht so viel. Und Tore hat er, ja, keine Ahnung, insgesamt hat er, glaube ich, mal 3 Tore geschossen in der ganzen Bundesliga-Zeit oder der ganzen Eintracht-Zeit. Also er muss noch mehr zulegen, gerade im offensiven Bereich, gerade halt auch vielleicht mal den Torabschluss suchen, weil da gab es auch in dieser Saison schon die eine oder andere Chance, die er gehabt hat, hat er liegen lassen. Wenn das noch dazu kommt, wenn er seine 2-3 Saisontore vielleicht noch macht als Rechtsverteidiger, dann hat auch er den nächsten Sprung geschafft. Er ist natürlich mit, und wie du schon gesagt hast, Ochipka ist sogar der auffälligere der beiden. Müssen wir halt sehen, ja. Aber warten wir mal. Im Endeffekt ist die Nationalmannschaft sowieso ganz gut besetzt. Aber wenn, ja, ich finde die Idee richtig gut von dir. Ochipka ist derjenige, der halt die Möglichkeit hat, halt aufgrund, weil Schmelzer sich überhaupt nicht anbietet. Ganz ehrlich, Ogo, den braucht auch kein Mensch in der Nationalmannschaft. Jansen spielt, wenn ja mittlerweile eher linkes Mittelfeld. Es schert sich, es will ja auch keiner Linksverteidiger. Und selbst wenn der Lahm mal auf links geht, Lahm, ganz ehrlich, ist auch so eine Position. Ja, er ist zwar der gesetzte Spieler, weil er Kapitän ist, aber wirklich gute Spiele habe ich von dem Herrn Duckmäuserich auch nicht gesehen.
Ja, in letzter Zeit auch nicht, absolut. Was mir bei Lahm ja grundsätzlich, muss ich jetzt an der Stelle mal loswerden, auch tierisch auf den Sack geht, ist ein dummes Geschwätz nach schlechten Spielen, von wegen, wir waren die bessere Mannschaft, irgendwie der Gegner war glücklicher, bla bla bla. Das ist ein dummes Geschwätz, was er hin und wieder, beziehungsweise eigentlich nach jedem Spiel, auch jetzt glaube ich hier letzte Woche nach der Pleite der Bayern, war auch irgendwie der Gegner eigentlich nicht so gut und die Bayern irgendwie selbst schuld, das ist kompletter Käse.
Ja, naja. Lahm ist sowieso spätestens nach dem Buch für mich Persona non grata. Früher habe ich ihn gemocht, war sympathisch, aber dass er sich so rausstellt. Aber gut, ist ein anderes Thema. Lass uns mal mit den anderen Sachen weitermachen. Ich glaube, wir haben
ja was. Wir waren ja sowieso schon bei dem Länderspielthema. Wir laufen ja jetzt schon wieder in die nächste Länderspielpause rein. Gott hab sie selig. Oder auch nicht. Und auch der eine oder andere von unserer Eintracht darf ja ein bisschen Länderspielen. Zambrano darf. Ocean darf für Kanada, glaube ich, auch Qualifikationsspiele, ja. Ja. Hoffer darf eine Runde für Österreich ran.
Aber nur auf Abruf.
Ja. Jung, Rode und Trapp waren auch, wobei ich, glaube ich, jetzt gestern, nee, heute gelesen habe, Rode jetzt doch nicht wegen Mandelentzündung, genau. Und Inui darf Freundschaftsspiele mit Japan auch bestreiten, was mich natürlich für ihn sehr freut, dass er da jetzt noch nominiert worden ist.
Ja, ist eine feine Angelegenheit. Die Spiele sind noch nicht so weit weg, das ist auch ganz fein. Ich glaube, das eine ist in Frankreich, das andere ist in Polen. Wir können den halben Kontinent reisen, um für Japan zu spielen, das ist sowieso eine ganz feine Angelegenheit.
Ja.
Kann man machen. Ansonsten, ja, gut, gibt nicht viel zu sagen. Ich bin mal gespannt. Weißt du, Zambrano ist halt auch immer so eine Geschichte, ne? Ich meine, muss ja, ich glaube, das sind noch Qualifikationsspiele, logischerweise, für die Weltmeisterschaft. Ja. Da ist es natürlich eine Ehrensache, aber reist halt auch um den halben Kontinent, ne? Ja. Aber gut.
Ja. Mehr an dem Thema stört mich halt jetzt wirklich, dass wir jetzt wieder 2 Wochen Bundesliga-freie Zeit haben. Wir waren gerade so schön drin. Auf der anderen Seite ist es vielleicht nicht verkehrt, um sich da mal ein paar Gedanken über das Thema Spielsystem zu machen, wobei du natürlich auch nicht mit voller Mannschaft dann trainieren kannst, weil ein Großteil natürlich jetzt auch nicht da ist. Das ist halt alles jetzt so ein bisschen für und wider.
Richtig. Nur gut.
Nach der Länderspielpause dürfen wir dann direkt gegen Hannover ran, die ja jetzt momentan nicht so ganz weit weg von uns sind. Ich glaube, 5. Tabellenplatz, die sich ja auch in der Euroleague jetzt nicht so schlecht schlagen und auch unterm Strich in den letzten Jahren gezeigt haben, dass sie keine schlechte Mannschaft sind. Das wird auch nicht wirklich ein einfaches Spiel für uns werden.
Nee, auf keinen Fall. Also ich habe ja eben schon die Mannschaft über den Klee gelobt. Und das mache ich ja auch regelmäßig hier in dem. Es ist aber nur ein Eintracht-Podcast, keine Angst, liebe Jungs und Mädels. Für mich halt eine tolle Mannschaft, ne? Also haben sich wirklich super etabliert in der Bundesliga, haben wirklich den Sprung gemacht, von dem so oft gesprochen wurde, dass er nicht möglich ist. Ja, Herr Bruchhagen, genau Sie meine ich damit. Sie haben den Sprung gemacht, sie haben sich international bewiesen, aber auch spielerisch die Qualität, das hast du gesehen. Ganz natürlich muss man auch sagen, Dortmund macht auch nur geile Spiele. Das ist auch so eine Sache. Also ich meine, die haben gegen Manchester City ein geiles Spiel gemacht, haben gegen uns ein geiles Spiel gemacht und jetzt auch gegen Hannover war das eine sehenswerte Partie. Also 3 Spiele, geile Spiele in einer Woche, läuft der DAX, ja, also schon eine feine Angelegenheit. Aber Hannover, für mich konstante Mannschaft, auch wenn es manchmal nicht so gut läuft, verlieren mal das ein oder andere Spiel, haben einen guten Torwart und wie ich vorhin schon gesagt habe, selbst die Mittelfeldspiele, wenn ich dran denke, Husti, hätte ich nicht gedacht, dass der so einschlägt, nachdem er bei St. Petersburg eigentlich mehr oder weniger eine Teilzeitkraft war, haben Rückholaktionen und jetzt schießt er ein Tor ums andere, macht geile Assists, also was ein Spieler und halt die Sturmabteilung, Abdelau, Diouf, Jan Schlaudraff, Jakonan, Was soll ich mir dazu noch sagen? Das wird eine knackige Partie.
Dem kann ich wenig ergänzen oder hinzufügen, weil das ist genau der Punkt. Also irgendwie ist Hannover für mich tatsächlich auch eine wieder dieser Überraschungsmannschaften, weil du fragst dich eigentlich jedes Jahr seit 2 Jahren oder seit 2 Saisons, wann brechen die denn ein und ist das jetzt irgendwie das Jahr, wo sie eigentlich wieder abkacken, aber auch jetzt wieder überragend mit Husti, Megatransfer, was hat der gekostet, irgendwie 300.000?
Ach ja, genau, ja, drei.
So eine lässerliche Summe.
Wirklich, und ist für mehrere Kleingeld. Millionen hingewechselt. Ne? Ist ja damals für mehrere Millionen nach St. Petersburg. Und jetzt, naja, komm hier, paar hunderttausend. Also für nix. Geiler Transfer. Und das machen die am laufenden Band. Guck dir mal an, selbst ein Leon Andreasen oder wie man mir auch ausspricht, Andreasen oder was, keine Ahnung, der ist natürlich jetzt wieder verletzt, aber die Spiele, die er gemacht hat, waren konsequent alle geil.
Ja.
Also die haben wirklich auch dieses Transferglück, aber für mich ist es nicht nur Glück, wenn du günstig Spieler wie ein Abdullah oder auch einen Schlaut oder einen Jakunan einkaufst oder einfach ein gutes Scouting hast, haben wir die letzten Jahre schon mal gesagt. Das ist dann halt auch die Qualität, die du dann auch hast im Scouting-Bereich, das funktioniert. Und ganz ehrlich, ich will scheiß Mainz, ja man, gute Halbserie gespielt, jetzt spielen wir wieder unten mit, scheiß auf Mainz. Mainz war auch nur so ein Kurzzeitphänomen. Hannover ist für mich die Mannschaft, die es über Jahre jetzt schon gepackt hat. Und da bin ich wirklich überzeugt. Und da müssen wir aufpassen, wie es halt läuft. Da hat der Jesus ja vorhin schon gesagt, lieber mal einen Punkt ergaunern, als jetzt Hallodri-Fußball und ins Verderben rennen.
Ja, also ich glaube mit unserem, was ich ja jetzt auch gegen Gladbach gezeigt habe, mit unserem offensiven Spiel, was wir bisher gezeigt haben, kommen wir da nicht weit, weil ich nicht glaube, dass wir gegen eine Mannschaft wie Hannover in der Lage sind, mehr Tore zu schießen, als wir hinten reinbekommen. Von daher ist es da zwingend notwendig, dass wir uns dann eher mit vielleicht einem weniger ansehnlichen Spiel, aber dafür halt mit mehr Verstand über die Runden bringen und da einen Punkt ergaunern oder vielleicht irgendwo Glück haben und der Ball bei einer Standardsituation mal irgendwo reinrutscht.
Ja. Sehe ich genauso.
Ja, auch wenn es zwei Wochen hin ist, würde ich vielleicht trotzdem gerne die Tipprunde schon abhalten.
Na klar.
Herr Jesus, fangen Sie doch mal an.
Also wenn wir dort was reisen wollen, dann muss die Null stehen. Von daher tippe ich auf jeden Fall zu Null und dann ein ganz dreckiges 1-0.
Okay, Marvin?
Für mich gibt es irgendwie, ja, ein Schauderies. Es wird kein schönes Spiel irgendwie, denke ich, 1-1. 1-1, ja, genau. So rein brutalisieren oder so.
Ja, ich bin nach meinem Optimismus von letzter Woche und dem Spiel gegen Gladbach etwas geheilt. Ich habe gelernt, dass wir nicht in der Lage sind, zu Null zu spielen. Also ein Tor werden wir kassieren. Ich glaube aber trotzdem, dass wir die Möglichkeit in der Mannschaft haben, unser Spielsystem anzupassen und uns auch mal mit einem weniger ansehnlichen Spiel irgendwo hinten festzubeißen und in der Lage sind, irgendwie einen Ball zumindest über die Linie zu kriegen. Von daher würde ich Marvins Tipp mit 1-1 mitgehen. Am Ende bleibt aber stehen, ein Punkt sollten wir da mindestens irgendwie mitnehmen.
Wunderbar.
Ja, dann würde ich sagen, wenn es keine Themenwünsche gibt mehr, wären wir durch für diese Woche. Ob wir nächste Woche eine Runde machen, wird sich dann zeigen, je nachdem, was es Spannendes zu berichten gibt, vielleicht zumindest eine kurze Runde. Wir wünschen können kein Bundesliga-freundliches Wochenende wünschen, weil das gibt's nicht. Von daher, wer Länderspiel gucken mag, der darf dann dieses gerne tun.
Selbst dran schuld.
Ich wollte es jetzt so hart nicht sagen, aber ich gebe dir an der Stelle natürlich recht.
Wenn das der Yogi hört.
Ja.
Der Yogi wird mit seinen Nivea-Produkten beschäftigt sein.
Der findet die auch im höchsten Marge interessant.
Ja.
Genau.
Genau. Bevor jetzt hier noch mehr schwäbische Worte reinrutschen, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Macht's gut.